Guten Abend. Habt ihr auch den Blumenduft gerochen hier, als ihr in das Bethaus reingekommen seid? Und ja, für manchen ist es angenehm, für die anderen vielleicht eher nicht so angenehm. Aber es ist schon interessant, dass es so eine Wirkung hat. Und ich glaube, das Wort Gottes hat eine ähnliche Wirkung. Es durchdringt unsere Gedanken, es dringt hinein in unser Herz und verändert unser Leben. Und wir dürfen heute uns in das Wort Gottes vertiefen, uns reinschauen und, oder reinschauen in die Bibel und schauen, was Gott uns zu sagen hat. Ich freue mich darauf und wir werden heute Johannesevangelium lesen und betrachten Kapitel 1, Vers 6 bis 14. Und bevor ich den Abschnitt lese, möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute hier uns ja, getroffen haben. Wir möchten heute in dein Wort schauen, wir möchten heute dein Wort lesen und versuchen zu verstehen, was du uns sagen wolltest mit diesem Abschnitt. Bitten dich, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen, dass du uns zu uns sprichst, Herr, und dass unser Leben verändert. Amen. Schlagt dann bitte mit mir die Bibelstelle auf, also Johannes, wer eine Bibel hat. Johannes Kapitel 1 vom 6. Vers bis 14. Es war ein Mann von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also ich habe diesem Abschnitt eine Überschrift gegeben. Ich habe es genannt, das Zeugnis vom wahren Licht soll zum Glauben führen. Und wir werden uns ja, so zwei Einheiten betrachten. Die erste Einheit ist, Jesus bekommt das Zeugnis des wahren Licht, also dass er das wahre Licht ist. Und die zweite Einheit ist, zwei Reaktionen der Menschen auf das Zeugnis von Jesus oder über Jesus. Vor 5 Jahren habe ich in den Nachrichten gehört oder auch gelesen, gab es in Südafrika eine Gerichtsverhandlung. Es ging dort damals um den berühmten Sportler Oscar Pistorius, vielleicht hat der eine oder der andere mal auch schon von ihm gehört aus den Nachrichten. Dieser junge Mann ist bekannt geworden wegen seinen Goldmedaillen, die er bei den Paralympischen Spielen gewonnen hatte. Also Paralympische Spiele, das sind Olympische Spiele, aber für Menschen mit Behinderung. Und dieser junge Mann, sein Nachname ist Pistorius, hatte seit seiner Geburt an den Füßen eine Fehlbildung und deswegen wurden ihm die Füße unterhalb des Kniegelenkes, beide Füße amputiert und seitdem trägt er Prothesen. Und er hatte in seinen jungen Jahren sich sehr viel mit Sport beschäftigt. Er ist gelaufen und sehr erfolgreich, und deswegen konnte er bei den Paralympischen Spielen mitmachen. Er war lange Zeit Weltmeister und Sieger. Und dann 5 Jahren halt gab es dann eine Anklage gegen ihn. Er hatte seine Freundin oder seine Frau erschossen. Und soweit ich weiß und mich erinnern kann, hatte er das damals komplett bestritten. Er wäre es nicht gewesen. Aber es hat sich nachher doch herausgestellt, dass er es war. Und er begründete es damit, dass er sagte: Ich habe gedacht, dass im Badezimmer ein Einbrecher war, und hatte dann eben seine Frau erschossen. Nun, das Problem an der ganzen Sache war, dass diese Gerichtsverhandlung Jahre dauerte, bis die Wahrheit oder vielleicht sogar eine Teilwahrheit ans Licht kam. Er wurde verurteilt für 13 oder bis 15 Jahre Gefängnisstrafe. Und dieser Prozess war einfach sehr kompliziert. Aus dem einen Grund, weil es keine Zeugen gab. Wäre ein Zeuge da gewesen, der es miterlebt hätte, dann könnte der Richter viel schneller die Wahrheit ans Licht bringen und das ein Urteil sprechen. Und wir sehen und wir verstehen auch, dass für den Richter, für das Gericht, es optimal wäre, wenn ein Zeuge da ist. Weil dadurch kommt die Wahrheit ins Licht. Unser Bibeltext spricht von einem Zeugen, der ein Zeugnis abgelegt hat von Jesus, dass Jesus Sohn Gottes ist. Dieser Zeuge hat bewiesen, dass Jesus das wahre Licht ist, das in diese Welt gekommen ist, die Menschen erleuchtete und das ewige Leben brachte. Nun, ich denke, ihr wisst, wir haben den Text gelesen, es ist eindeutig der Johannes der Täufer. Gott hat sehr vieles dafür investiert, damit die Menschen einen Zeugen haben, also damit, oder dass Jesus einen Zeugen hat, der von seiner Göttlichkeit ein Zeugnis ablegt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, später haben die schriftgelehrten Pharisäer Jesus vorgeworfen, und sie haben zu ihm gesagt: Du sagst, du bist der Einzige, der von dir behauptet, du bist Gott. Und die Pharisäer haben gesagt, jeder, oder die haben das nicht gesagt, aber wahrscheinlich gedacht eher, jeder von uns könnte aufstehen und sagen, ich bin Gott. Jeder, der vielleicht eine Bibelschule absolviert hat und ein bisschen Ahnung hat, könnte von sich behaupten, er wäre Gott. Und dieser Schreiber, der Johannes, er macht hier klar, dass die Pharisäer nicht recht hatten. Es gab Zeugen, es gab Menschen, es gab Zeugen, die mit voller Sicherheit bezeugt haben, Jesus ist tatsächlich der lebendige Gott. Die Menschen haben jetzt allen Grund eigentlich zu glauben an Jesus, an seine Göttlichkeit und an die Rettung, dass er das wahre Licht ist. Und Johannes schreibt hier von dem Licht, und immer wieder treffen wir solche Bibelstellen, die davon sprechen, dass Jesus das Licht ist. Selbst Jesus sagt von sich später, ich bin das wahre Licht, ich bin das Licht der Welt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum Licht? Also warum vergleicht Jesus sich selbst mit einem Licht? Also ich bin kein Elektriker, aber ein Elektriker könnte das vielleicht ein bisschen genauer erklären, also dieses physische Licht, das wir hier haben, um diesen Vergleich zu ziehen. Aber ich denke, es gibt einfach keinen krasseren Gegensatz zur Finsternis. Also Licht und Finsternis vertragen sich in keiner Hinsicht. sowohl also physisch, physikalisch als auch geistlich. Wenn wir das Licht anschalten, dann sehen wir sofort, dass die Dunkelheit verschwindet. Also Licht hat diese Eigenschaft, die Dunkelheit verschwinden zu lassen. Es ist der Dunkelheit, der Finsternis überhaupt gar nicht möglich, noch finster zu werden, um das Licht einzudämmen. Dieses physikalische Gesetz gibt es nicht, weil das Licht einfach von seinen physikalischen Eigenschaften stärker ist als die Dunkelheit. Und deswegen verstehen wir, dass das Licht die Dunkelheit vertreibt. Wenn das Licht angeht, dann sehen wir plötzlich, dann kommt alles ans Licht, ans Tageslicht. Und in der Bibel wird fast ausschließlich die Dunkelheit verglichen mit der Sünde, mit dem sündigen Zustand eines Menschen. Oder einige Stellen sagen, dass also vergleichen die Finsternis mit dem Satan und seiner Macht. Und als Gegensatz dazu ist Jesus das echte Licht. Das Licht, das die Heiligkeit Jesu, die Heiligkeit Gottes und seine Reinheit beschreibt. Und jetzt stellen wir uns das vor. Jesus kommt mit seiner Heiligkeit, also mit seinem Licht, auf diese Erde, auf die dunkle, finstere Erde und erleuchtet die Erde. Und die Werke, die bösen Werke, die sündigen Werke der Menschen, die kommen ans Licht. Wenn ich das so sagen darf, hatte Adam und Eva im Garten Eden dieses Licht ausgeschaltet. Seitdem lebt die ganze Menschheit, die Erde befindet sich in der Dunkelheit, also in der Sünde. Und Gott hatte immer wieder, oft durch Propheten, die Menschen gewarnt. Er hat den Menschen auf die Sünde hingewiesen, aber die Menschen, die wollten in der Sünde bleiben. Die Menschen entscheiden sich immer wieder, in der Sünde weiterleben zu wollen. Und Gott schickte Israel immer wieder Menschen, wie die Propheten zum Beispiel, die gerufen haben, dass das Volk sich umkehren soll, zu Gott hin. Und wisst ihr, womit das Alte Testament endet? Das Alte Testament endet mit Malachi, also einem Propheten, der genau das getan hat. Er hat dem Volk Israel gepredigt, er hat sie gewarnt, aber die Menschen haben nicht zugehört, die haben ihn nicht angenommen. Und so schweigt Gott. Das Alte Testament endet mit einem Schweigen Gottes. Und wir wissen, dass Gott 400 Jahre lang geschwiegen hat und nicht mehr geredet hatte. Nach dieser langen Zeit, nach diesen 400 Jahren, passiert plötzlich etwas. Und dieses lange Schweigen nimmt ein Ende. Plötzlich kommt ein Mann auf die Erde und es wird von ihm berichtet, er war noch nicht das Licht, aber er hat über das Licht gesprochen. Er hat auf das Licht immer wieder hingewiesen. Und das ist Johannes. Und wir sehen das in Vers, also Johannes ist der Zeuge, der von dem wahren Licht spricht, das Jesus ist. Vers 6 bis 8. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Also Johannes kam auf diese Erde und er hatte nicht einfach auf eigene Faust angefangen, irgendwie zu erzählen und von Gott irgendwie zu erzählen, sondern er war ganz konkret von Gott beauftragt. Gott hat ihm sogar, als er in der Wüste lebte, zu ihm gesprochen und auf seinem Befehl ging er nach Palästina und hatte dort Meistens, er verbrachte sehr viel Zeit am Jordan und er hatte dort gepredigt und Zeugnis gegeben. Johannes predigte und gab Zeugnis von Jesus, damit die Menschen an Jesus glauben. Und ich finde es schon sehr beeindruckend, wie er gepredigt hatte. Ich glaube, solche Prediger mit so einer Härte und Klarheit, wie Johannes gepredigt hatte, ich glaube, solche Prediger brauchen wir heute. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus seiner Predigt einfach mal vorlesen und ich finde es schon interessant, wie er gepredigt hat. Er stand nämlich eines Tages am Jordan, am Fluss Jordan, und es waren viele Menschen versammelt und er redete dort in Lukas Kapitel 3, 17 bis 14, 7 bis 14. Die Menschen, also ich habe diesen Text aus der Neue Genfer Übersetzung, sonst lese ich die ganze Zeit aus der Schlachter. Die Menschen kamen in großen Zahlen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem einen geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Also seine Predigten durchdrangen die Herzen der Menschen und sie erkannten, wo sie falsch gelebt haben. Und sie haben sich taufen lassen als Zeichen der Reinigung der Sünden. Und eine ganz wichtige Sache, Johannes hatte hier bei seinen Predigten immer auf Jesus hingewiesen. Also er hat von sich abgewiesen und auf Jesus hingelenkt. Und ich möchte euch an drei solche Momente, an drei Begebenheiten erinnern, in denen das so klar vorkommt. Also zum Beispiel an einer Stelle, da hatte er gepredigt und getauft. Es kamen viele Menschen wieder zu ihm. Und die Menschen fragten ihn, weil die spürten, dass Johannes voll des Heiligen Geistes war. Und sie fragten ihn, bist du vielleicht der Christus? In Lukas 3, 15. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Eine zweite Begebenheit, als Johannes in Bethsaida war, auch am Fluss Jordan, da sind Menschen zusammengekommen und als er da so stand, entdeckte er plötzlich einen Mann. Das war nämlich Jesus. In Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Also hier spricht er von der ewigen, also von der Präexistenz Jesu. Und im Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und eine letzte Stelle, da kommen die Jünger Johannes zu Johannes, dem Täufer, und sie merken einfach eine komische Sache. Die sagen zu ihm: Guck mal, du taufst hier, und die Jünger laufen von dir weg und alle laufen zu Jesus hin und lassen sich von Jesus taufen. Und darauf hat Johannes gesagt in Johannes Kapitel 3, 28 bis 30: Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und auch hier sagt Johannes: Ich muss von der Bildfläche so langsam verschwinden, damit Jesus auf die Bildfläche kommt, damit er wieder groß hervorkommt. Und ich möchte an dieser Stelle dich fragen: Du und ich, wir sind auch im gewissen Sinne Zeugen Gottes. Die Kinder Gottes sind Zeugen. Und ich möchte dich fragen, wenn du mit Menschen sprichst, wen machst du groß? Bist du vielleicht im Endeffekt der da groß hervorkommt, wie toll du bist? Oder ist Jesus, der in deinen Gesprächen immer größer wird und du immer kleiner wirst? Und diese Frage sollten wir uns schon stellen, weil wir sehen, welches Zeugnis Johannes war. Er hat in seinen Gesprächen immer wieder auf Jesus hingewiesen. Ihn, derjenige, der Retter ist, der das wahre Licht ist. Und Vers 9 betont Johannes ja quasi die Menschwerdung Jesu. Und er fügt hier einen ganz wichtigen Gedanken hinzu, eine ganz wichtige Wahrheit. Vers 9 steht: Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Also vom Licht haben wir schon etwas gesprochen. Ja, es geht hier nicht um das physikalische Licht, das wir hier sehen, diese 80 oder 90 Watt Birne, auch nicht die Sonne da draußen, sondern das alles wird vergehen. Diese Lichter werden vergehen. Aber hier spricht Johannes von dem echten Licht, von dem Licht, von der Heiligkeit, von der Reinheit Gottes. Und dieses Licht kam auf die Erde und hat allen Menschen erleuchtet. Das bedeutet, kein Mensch wird sagen können oder Gott vorwerfen können: Ich habe niemals über dich gewusst. Diese Situation wird es nicht geben, weil die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen aus der Vergangenheit, Gegenwart und in der Zukunft über Gott wissen. Sie wissen über Gott Bescheid. Und diese Stelle sagt, sie werden erleuchtet. Und Paulus, er bestätigt genau diesen gleichen Gedanken. Er sagt in Römer 11, 19 bis 20: Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und hier macht auch Paulus deutlich, dass die Menschen, die wissen über Gott und Und die werden also vom Licht Jesu erleuchtet. Und das heißt aber nicht, dass die Menschen durch die Schöpfung, die sie wahrnehmen, gerettet werden können, sondern sie brauchen nachher das Evangelium, um gerettet zu werden. Aber zunächst einmal, dass es einen Gott gibt, das wissen die Menschen. Und sie werden keine Ausrede haben können. Also seine Heiligkeit, seine Reinheit offenbart die Sünde in uns Menschen. Die Sünde, die kommt einfach ans Licht, weil die Heiligkeit so heilig ist und die Sünde so sündhaft ist. Und dadurch sehen die Menschen, in welchem Zustand sie sich befinden. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie werden die Menschen darauf reagieren? Wie werden sie das Licht, das sie erleuchtet hat, darauf reagieren? Und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Zwei Reaktionen der Menschen auf das Zeugnis von Jesus. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal ganz klar deutlich machen, dass die Bibel, kennt nur zwei mögliche Reaktionen auf das Licht, auf die Heiligkeit Gottes. Es gibt nur zwei mögliche Reaktionen. Entweder der Mensch lässt sich von diesem Licht erleuchten, fängt an zu glauben und wird sein Kind, er wird wiedergeboren, ein neuer Mensch entsteht. Oder der Mensch weigert sich, vom Licht erfasst zu werden, der Mensch versteckt sich weiterhin in der Dunkelheit und möchte es nicht zulassen, dass das Licht ihn erleuchtet. Und etwas dazwischen gibt es nicht. Die Bibel kennt sowas nicht. Also, dass Menschen da gewissermaßen Interesse an Gott haben und dennoch irgendwie in der Dunkelheit leben wollen. Und so ein Zwischending kennt die Bibel nicht. Es gibt entweder, also die Menschen kann man einfach in zwei Gruppen teilen. Entweder es sind Menschen, die wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind, oder es sind Menschen, die gegen Gott sind, die nicht glauben und die verloren gehen werden. Es gibt aber auch, im Vers 10 und 11, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das merkt hier, diese Dramatik, diese wirklich große Dramatik, die hier in diesen Versen dargestellt wird. Jesus ist Gott, er kommt auf die Erde, die er selber geschaffen hatte. Also Gott kommt hierhin, die Bäume, das Wasser, die Erde, den Mann, die Frau, hat alles Gott selber gebildet und er kommt hier auf diese Erde und sein Geschöpf erkennt ihn nicht. Sein Geschöpf erkennt den Schöpfer nicht. Und ich finde das wirklich eine Dramatik. Und es ist noch schlimmer. Die Menschen haben ihn nicht nur erkannt, weil sie nicht von ihm nichts gehört haben, sondern sie haben ganz bewusst ihn abgelehnt. Die Menschen wollten seinen Schöpfer nicht anerkennen und ihn nicht haben. Und das sind Menschen, die im Unglauben leben, in der Sünde leben wollen, die werden den Zorn Gottes abkriegen. Gott wird seinen Zorn auf sie ausschütten. Das sind Menschen, die wirklich auch die Hölle verdient haben. Das muss man ganz klar sagen. Nun gibt es ja auch andere Menschen, die zweite Gruppe, die das Licht annehmen. Jesus erleuchtet auch diese Gruppe von Menschen und die sehen ihre Sündhaftigkeit und sie kommen zum Glauben. Vers 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nun, ich sagte schon, auch diese Gruppe von Menschen, die wurden von Jesus erleuchtet und ihre Sünden, ihr sündiger Zustand ist aufgedeckt worden. Oder wir müssen auch von uns sprechen. Gott hat unsere Sünden aufgedeckt und wir haben erkannt, dass wir Sünder sind, dass wir Rettung brauchen. Und diese, seine Kinder, Gott nennt uns seine Kinder. Und ich finde das schon sehr großartig. Also das ist ja fast so, dass wie Gott uns so eine Geburtsurkunde in die Hand gibt und in dieser Geburtsurkunde steht, du bist ein Kind Gottes. Das ist ein unverdientes Geschenk. Das ist einfach reine Gnade. Und im Vers 13 schließt Johannes jegliche Beteiligung des Menschen an der Rettung aus, indem er sagt, nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Das sind Menschen, die aus Gott geboren sind. Also die Wiedergeburt, die Rettung eines gläubigen Menschen, die geschieht einfach aus Gnaden und ohne Beteiligung des Menschen. Weil wenn der Mensch sich beteiligt an der Errettung, dann ist das nicht Gnade. Wenn der Mensch sich beteiligt an seiner Rettung, dann gehört die Ehre, dann ist die Ehre getrennt. Dann gehört die Ehre zum Teil dem Menschen und zum Teil Gott. Und weil Gott alle Ehre gehört und nur er verdient diese Ehre und Anbetung. Und deswegen sagt Gott, dass die Wiedergeburt alleine aus Gott geschieht und nicht aus dem Willen des Menschen oder aus dem Willen des Fleisches, Willen des Mannes. Und Vers 14 merke ich, wie der Schreiber also des Johannes-Evangeliums, wie er von Jesus hier schwärmt. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich glaube, Johannes erinnert sich hier, als er Jünger Jesu war, als sie zusammen durch Palästina rumgegangen sind, er spricht hier von Jesus, seine Herrlichkeit war unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wir haben seine Göttlichkeit, göttliche Kraft des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich wünsche, dass du heute genauso von Jesus schwärmen kannst, dass du genauso ergriffen bist von Jesus, der dich erleuchtet hat, der deine Sünden ans Tageslicht gebracht hat, der dir sogar den Glauben gegeben hat, den Glauben daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, stellvertretend für dich. Er ist derjenige, der dir die Buße gegeben hat, Buße über deine Sünden und der dich vom Neuen, also die neue Geburt geschenkt hat und sein Kind geworden bist. Und ihm gehört wirklich alle Ehre und Anbetung. Genau, und damit schließe ich und ich würde gerne mit euch noch beten.